Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen und frohe Ostern. Auf ein paar Dinge sollte man sich ja verlassen können. Zum Beispiel darauf, dass wer Ostern in den Gottesdienst geht, der hört etwas über die Auferstehung. Und zwar entweder über die Auferstehung unseres Herrn oder über unsere eigene Auferstehung. Und darüber geht der Predigttext, der aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 15 ebenfalls ist. Wir haben schon zu Eingang die ersten Verse gehört. Und wenn Sie die Bibel haben, können Sie gerne aufschlagen. Das sind jetzt die letzten Verse dieses großen Auferstehungskapitels.
Ja.
Und vielleicht auch etwas näher, oder?
So.
Ja.
So ist auch besser.
Gut. Ist jetzt besser?
Ja.
Ja, schön. Also, 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 58. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Lieber Vater im Himmel, und nun möchten wir dich sehr herzlich bitten, dass du selber dieses Wort uns lebendig machst und ins Herz drückst. Und dass es wirklich mit uns geht und unseren Alltag prägt. Amen. Ja, also, wie gesagt, hier geht es jetzt um unsere Auferstehung und zwar wirklich nur um die Auferstehung der Gläubigen. Es geht hier nicht um die allgemeine Auferstehung der Toten. Und jetzt freue ich mich, dass ich Ihnen dieses eine aus dem Wort Gottes heute Morgen weitergeben darf. Wir werden auferstehen. Unser Text beantwortet dazu vier Fragen. Erste Frage, warum ist denn die Auferstehung notwendig? Warum können wir nicht so, wie wir sind, in Gottes neue Welt gehen? Zweite Frage, was können wir über unsere Auferstehung wissen? Was kann man wirklich Sicheres über unsere Auferstehung sagen? Dritte Frage, wie ist das denn noch mit dem Tod bis zu diesem Tag unserer Auferstehung? Hat der noch Macht über Christen oder hat er keine Macht oder hat er eingeschränkte Macht? Wie ist das mit dem Tod? Und vierte Frage, wie wirkt sich das auf den Alltag aus? So, da gehen wir jetzt einfach mal am Text entlang. Und dabei entfalten sich die Antworten auf diese Fragen. Erste Frage also, Warum ist denn die Auferstehung überhaupt notwendig? Paulus beginnt hier mit einer fast schockierenden Nachricht. Er sagt, Leute, tut mir furchtbar leid, aber die unangenehme Wahrheit ist, Fleisch und Blut, wie gesagt, er redet hier nicht von Ungläubigen, er redet von uns, ja, er redet von Gläubigen. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. So, wir sind keine Möglichkeit. Er sagt sogar noch grundsätzlicher, das Verwesliche oder wörtlicher, das Vergängliche ganz generell. Das Vergängliche kann oder wird nicht erben die Unvergänglichkeit. Alles, was auch nur nach Vergänglichkeit riecht, kann nicht in den Himmel kommen. Und der Grund dafür ist klar, Gott selbst ist unvergänglich. Alles in seiner Thronumgebung ist unvergänglich. Und in Gottes neuer Welt wird ebenfalls alles unvergänglich sein. Wenn wir da so reinkämen, wie wir sind, würden wir alles verderben. Und darum, ja, und darum gibt es eine Auferstehung, in der wir einen unvergänglichen Leib bekommen. Und damit erfahren wir etwas ganz Wichtiges über das Reich Gottes. Und zwar sowohl in seiner zukünftigen Gestalt, als auch über das Reich Gottes in seiner gegenwärtigen Gestalt. Das sind ja nicht zwei Reiche, das sind unterschiedliche Aspekte. Aber die haben Dinge gemeinsam. Für beide gelten besonders zwei Dinge. Einmal, nur durch Auferstehung kommt man hinein. Ja, auch in das Gegenwärtige. Da gehören wir als Christen doch jetzt schon zu. Sind wir dadurch Auferstehung reingekommen? Hören wir mal, was Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 4 und 5. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in unseren Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Also wenn wir zum Glauben kommen und in diesem Moment neues Leben von Gott empfangen, dann ist das eine Auferstehung. Ich möchte fast sagen, das ist der Auferstehung erster Teil. Eine geistliche Auferstehung. Zu einem neuen geistlichen Leben. Davon spricht Paulus näher in Römer 6. So, und durch diese geistliche Auferstehung sind wir also in das gegenwärtige Reich Gottes hineingekommen. Und wenn wir, und damit kommen wir zu dem zweiten Aspekt, wenn wir aufgefordert werden, jetzt schon, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, dann wird uns gesagt, nimm schon jetzt den Kampf auf, dich vom Irdischen, vom Vergänglichen loszureißen und dich auf das Ewige, auf das, was unvergänglich ist, auszurichten. Auch für das Reich Gottes in seiner gegenwärtigen Gestalt gilt, Vergängliches hat darin nichts zu suchen. Wir sind natürlich noch Fleisch und Blut, aber wir sind geistlich auferstanden und darum soll uns auch in unserem ganzen Denken, aber das kann man jetzt nicht nur aufs Denken beschränken, in unserem ganzen Leben ein Streben nach Unvergänglichem kennzeichnen. Eines Tages kommt dann aber noch der zweite Teil der Auferstehung, in dem wir dann eben auch einen unvergänglichen Leib bekommen. So, das war das eine. Warum ist die Auferstehung notwendig? Man kann nur durch Auferstehung ins Reich Gottes, in seiner gegenwärtigen und auch in seiner zukünftigen Gestalt. Jetzt aber, was können wir über unsere Auferstehung wissen? Das Zweite. Und jetzt beginnt Paulus hier, indem er sagt, ich sage euch ein Geheimnis. Es gibt Dinge, daraus macht Gott kein Geheimnis. Die darf jeder wissen. Zum Beispiel, dass diese Welt durch Schöpfung entstanden ist, das ist kein Geheimnis. das offenbart Gott auch der Heidenwelt. Ja? Also durch bloßes Nachdenken, wenn man nicht dann das Denken durch Evolutionstheorie und so weiter verbogen ist, dann kann man fast durch Nachdenken drauf kommen, dass diese Welt einen Schöpfer haben muss. Das ist kein Geheimnis. Aber dann gibt es andere Dinge, die offenbart Gott nur seiner Gemeinde. Und wenn es um solche Dinge geht, dann gebraucht die Bibel, das Neue Testament, das Wort Geheimnis. Also jetzt kommt etwas, das speziell für euch. Ja? Ich sage euch ein Geheimnis. Was sind fünf Dinge, die wir erfahren dürfen über unsere Auferstehung, die wir wissen dürfen, aber auch wissen sollen? Erstens, wen die Auferstehung betrifft. Wir werden aber alle verwandelt werden. Die Auferstehung lässt keinen einzigen Gläubigen zurück. Also wenn einer Sorge haben sollte, ich kann euch sagen, mit der Autorität des Wortes Gottes, die ist unbegründet. Jesus hat schon in Johannes 6, Vers 39 versprochen, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von dem, was, von allem, was er mir gegeben hat. Nichts, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Und hier in unserem Text hört das Herz, das manchmal so ängstlich sein kann, es noch einmal: Wir werden aber alle verwandelt werden. Selbst wenn Jesus zu unseren Lebzeiten wiederkommt, Paulus sagt, wir werden dann zwar nicht sterben müssen, wie sagt er hier, wir werden nicht alle entschlafen. Und das ist nicht alle. Ja? Da gibt es ein paar, die haben das Glück, die werden nicht entschlafen, aber das sagt er, das gilt nicht für alle, ja? Gilt nur für einige. Aber was die Auferstehung angeht, die gilt für alle. Wir werden aber alle verwandelt werden. Nur durch Auferstehung kommt man ins Reich Gottes. Zweitens sollen wir wissen, was Auferstehung inhaltlich eigentlich meint. Er gebraucht ja hier ein anderes Wort. Er sagt, wir werden verwandelt werden. Also in einer richtigen göttlichen Neuschöpfung wird unser altes Wesen völlig verschwinden und wir bekommen ein neues Wesen und einen neuen Leib. Im vorausgehenden Abschnitt, Vers 35 und dann ganz besonders ab Vers 42, da hat Paulus das noch etwas genauer erklärt. Dieser neue Leib wird von Gottes Herrlichkeit erfüllt sein und er wird voller Kraft sein. Also da gibt es nichts Gebrechliches mehr. Der wird voller Körper und, was ich vielleicht noch viel wichtiger finde, voller Geisteskraft sein. So klar denken wie dann konnten wir noch nie. Ja? Er wird voller Kraft sein und er wird durch Gottes Geist ganz und gar erneuert sein. Also immer wenn es jetzt hier in unserem Leib knackt und zwackt und dort wehtut und hier wehtut, also wir müssen ja dann ab und zu auch mal jammern, ja, das geht ja nun mal nicht anders, aber wir dürfen und wir sollten uns auch freuen. Das bleibt nicht so. Das wird verwandelt werden. Und ich denke, da lässt sich manches leichter ertragen. Drittens sollen wir wissen, wie lange dieser Prozess der Verwandlung dauern wird. Ne, jetzt habe ich eigentlich schon alles falsch gesagt, was man überhaupt falsch sagen kann. Also den Satz sollten Sie vergessen. Erstens gibt es keinen Prozess und zweitens dauert hier nichts. Was sagt Paulus nämlich hier? Wir werden verwandelt werden und das plötzlich. Im Griechischen steht das Wort Atomos, Atom, unteilbar. Also Paulus hat hier einen Augenblick vor Augen, der so kurz ist, dass man ihn noch kürzer nicht machen könnte. Sekunden können wir noch einteilen, nicht? Ein Hundertstel und Tausendstel Sekunden und manche schaffen das noch, die Mikrosekunden und Nanosekunden einzuteilen. Dieser Moment, unsere Verwandlung, die wird so schnell vor sich gehen, dass wir von der Verwandlung selber gar nichts mitbekommen werden. Wir werden nur plötzlich merken, alles ist anders, alles ist neu. Ja? Mein Körper ist neu, mein Denken ist neu, alles ist neu. Das werden wir feststellen. Aber die Verwandlung selber geschieht in Schöpferschnelligkeit. Viertens sollen wir wissen, wann es geschieht. Paulus sagt hier, zur Zeit der letzten Posaune. Es gibt besonders zwei Bibelstellen, die die Posaune erwähnen. Die erste Bibelstelle ist 1. Thessalonicher 4,16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also, wann werden wir auferstehen? In dem Moment, wenn er wiederkommt und die Gemeinde wird ihm dann, ob tot oder lebendig, entgegengerückt. Ja, ob sie noch auf Erden ist oder sie werden alle miteinander entgegengerückt dem Herrn, um ihn gleichsam zu empfangen und ja, zu geleiten. Wenn sie gedacht haben, sie hätten Zeit, ihren neuen Körper zu genießen, muss ich sagen, sie werden in diesem Moment auf was ganz anderes ausgerichtet werden. Sie werden auf den Herrn ausgerichtet sein. Ja? Vielleicht beachten sie dann mal trotzdem, sie haben einen neuen Körper in dem Moment. Ja? Ganz neu ist das. So, und dann die zweite Bibelstelle aus Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebente Engel blies die Posaune, das ist die letzte Posaune, gibt bloß sieben. Und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also unsere Auferstehung ereignet sich in dem Moment, wo Christus die Herrschaft über die Reiche der Welt übergeben wird. Und deshalb werden wir ihm da auch entgegengerückt und deshalb werden wir ihn quasi begleiten zum Antritt seiner Herrschaft. So, und dann sollen wir noch ein fünftes wissen, nämlich, dass dies alles gewiss ist. Ich liebe diesen Ausdruck hier oder dieses eine Wort, das hier steht. Dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Immer wenn das Neue Testament so formuliert, dieses Wörtchen verwendet, muss verwendet, dann spielt sie an auf Gottes ewigen Plan und Ratschluss. Was der beinhaltet, muss geschehen und wird geschehen. So wie die Schrift erfüllt werden muss, so wie Christus sterben und auferstehen musste, so muss jetzt auch die Auferstehung nach göttlichem Beschluss geschehen. Sie gehört zum ewigen Plan Gottes. Und so ist dieses österliche Muss hier in unserem Text ein tröstliches Muss. Wir werden gewiss auferstehen. Dieses Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. So, das sind die fünf Dinge, die wir wissen dürfen. Nochmal, erstens, alle, die zu Jesus gehören, werden auferstehen. Auferstehung heißt Verwandlung inhaltlich. Vergängliches wird in Unvergängliches umgewandelt. Es geschieht in einem ganz kurzen Moment im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu und es ist absolut gewiss. Es muss geschehen. Es muss geschehen. Deshalb, wir werden auferstehen. Absolut gewiss. Wie ist es drittens? Wie ist es jetzt aber mit dem Tod? Paulus behandelt die wichtige Frage, wie ist das denn bis zu diesem Tag, bis zur Auferstehung? Welche Macht hat der Tod noch über Christus? Müssen wir ihn noch fürchten? In Vers 26, hier in unserem Kapitel, 1. Korinther 15, Vers 26 hat Paulus den Tod als unseren letzten Feind bezeichnet. Und das ist er ja auch. Klopft an jede Tür, ob er gefragt ist oder nicht, reißt die schönsten Verbindungen auseinander, kümmert sich überhaupt nicht drum. Er ist unser Feind, auch der Feind der Christen. Und darum kann uns auch uns Christen ein Unwohlsein beschleichen, wenn wir an ihn denken. Wie sagte mal jemand, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich möchte nur nicht gerade da sein, wenn er kommt. Ja? Also das ist normal, wenn wir so empfinden. Aber jetzt achtet mal darauf, wie hier in unserem Text doch auch ein neuer Ton auftaucht. Wenn, Vers 54, wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, also wenn diese Verwandlung bei unserer Auferstehung stattfindet, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Und Paulus bezieht sich hier auf ein Wort aus Jesaja 25, Vers 8. Dort steht, Gott wird den Tod verschlingen auf ewig. Im Moment ist ja umgekehrt, ne? Der Tod verschlingt einen nach dem anderen und wird überhaupt nicht satt. Aber es gibt dieses Wort, das geschrieben steht. Ich liebe diesen Ausdruck. Das Wort. Wisst ihr, wenn wir sowas, wenn es ein Wort gibt, das in der Bibel geschrieben steht, dann heißt das ja, es muss erfüllt werden. Und zwar bei unserer Auferstehung, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Dann wird die Gemeinde vor dem Tod stehen und in einer Mischung aus Erleichterung und Spott sagen, singen, würde ich sagen, na Tod, wo ist denn jetzt dein Sieg? Weg ist er. Jetzt bist du selber besiegt. Und wo ist dein tödlicher Stachel? Gezogen ist er. Frage, ist das alles nur Zukunftsmusik? Kann die Gemeinde erst in Zukunft so singen, das ist klar. Aber wird sie erst in Zukunft so singen können? Dazu sagt Paulus jetzt etwas Interessantes. Er fährt fort, indem er erklärt, der Stachel des Todes ist die Sünde. Stachel, dieses Wort, wird benutzt von Bienen oder von Skorpionen, Schlangen, ja, die so zustechen. Also, er sagt hier, der Tod ist das überhaupt nicht, der verletzt. Der Tod, der hat an sich gar keine Macht. Was dem Tod Macht gibt, ist die Sünde. Die Sünde ist der Stachel des Todes. Der Tod selbst hat keine Macht über irgendeinen von uns, es sei denn, das ist der springende Punkt, es sei denn, es gibt unvergebene Sünde in unserem Leben. Dann ist der Tod tödlich. Dann tötet er ewig. Wenn es in deinem Leben unvergebene Sünde gibt, weil du nicht zu Christus gekommen bist. Christus geht ja mit der Sünde anders um als Menschen. Menschen halten einander Sünde vor. Menschen klagen Sünde an, Fehlverhalten, wird immer angeklagt. Christus hält Sünde nicht vor. Christus klagt Sünde nicht an. Christus sieht unsere Sünde zwar deutlicher, als wir selber sie sehen, aber was sagt er, wenn er sie sieht? Gib sie mir. Genau dafür bin ich gestorben. Genau dafür habe ich die Strafe bereits getragen. Gib sie mir. Und wenn wir bei Christus unsere Sünden abgegeben haben, dann gibt es keine unvergebene Sünde mehr. Das können wir manchmal ganz schwer annehmen obwohl es so schön ist. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1, es gibt nichts Verdammliches in denen, die in Christus Jesus sind. Wenn wir zu ihm kommen in der Bekehrung, wenn wir ihm unsere Sünde und unser ganzes Leben geben, dann vergibt er nicht nur vergangene Sünden, dann vergibt er die Sünde grundsätzlich. Dann gibt es keine unvergebene Sünde mehr. Sowas, das kann nur Christus geben. Und darum können Christen tatsächlich schon jetzt singen, Tod, wo ist dein Stachel? Wenn Sünde vergeben ist, dann ist dem Tod der Stachel gezogen worden. Und deshalb kommt hier dieser schöne Vers, der auch in vielen Bibeln dick gedruckt ist. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Beachtet, dass das hier alles Gegenwart ist. Er sagt nicht, der uns den Sieg an dem Tag unserer Auferstehung geben wird, sondern er sagt, der uns den Sieg jetzt schon gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gibt heißt, er schenkt ihn. Vor kurzem fuhr ich mit einem Pastor durch seine Stadt und war nicht hier in Deutschland, war in einem anderen Land und erzählt mir, wie manchmal auch die Glieder seiner Gemeinde auf die Frage, bist du sicher, dass du in den Himmel kommst, antworten, ja, ich gehe doch in den Gottesdienst jeden Sonntag und ich lese doch in der Bibel und. Und dann kommentierte er das in etwas gebrochenem Deutsch, und wo ist Gnade? Ich habe die Frage noch richtig im Ohr. Und wo ist Gnade? Wer aus Verdienst, auch aus frommem Verdienst, leben will, der hat im Grunde gar nichts. Der kann auch die Angst vor dem Tode nicht loswerden. Anteil am Sieg Jesu über den Tod gibt es als Geschenk an die, die sich mit Christus, ich sage bewusst nicht nur von Christus, sondern die sich mit Christus beschenken lassen. Und wenn wir dieses Geschenk angenommen haben, dann bekommt der Tod einen neuen Charakter. Dann ist er nicht mehr nur Feind, sogar der Tod muss uns zum Heil dienen. Er muss uns zum Gewinn werden, wie Paulus ausdrückt. Und darum sagt das Neue Testament seit der Auferstehung Jesu, kaum oder, ich glaube sogar gar nicht mehr, prüft es mal selber nach, dass Christen sterben. Sie gebraucht diesen Ausdruck nicht mehr. Entweder einen anderen Ausdruck oder einen Zusatz. Stephanus, der erste Mensch, der nach der Auferstehung, ja, der nicht gestorben, sondern der entschlafen ist. Luther übersetzt mit verschied, aber wörtlich, er ist entschlafen. Und wenn wir hier in unseren Text gucken, an den Anfang, das sage ich aber, liebe Brüder, das Fleisch und Blut, das Reich Gottes, wir erben können und so weiter, wir werden nicht alle entschlafen. Er sagt nicht, wir werden nicht alle sterben, wir werden nicht alle entschlafen. Paulus selber sagt im Blick auf sich, die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Das ist eigentlich ein Bild aus der Schifffahrt. Es bedeutet, dass ein Schiff, wenn es den Hafen verlässt, die Segel setzt. Ja, gewissermaßen mit vollen Segeln verlasse ich jetzt den Hafen des irdischen Lebens. Die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ja, das ist kein trauriges Bild. Das ist ein schönes Bild, ja? Mit vollen Segeln fahre ich jetzt auf die Ewigkeit zu. So redet die Bibel jetzt über Christen. Und auch wenn das Neue Testament von Christen als Tote redet, sofort mit dem Zusatz, in dem Herrn. In dem Herrn. Das ist ein ganz fundamentaler Unterschied. Ja? Tod oder Tod in dem Herrn. Sterben heißt nämlich in der Bibel von Gott getrennt werden. Uns kann aber
selbst der Tod nicht vom Herrn trennen. Und darum sterben Christen im eigentlichen Sinne dieses Wortes nicht.
Im Blick auf den Tod ist uns der Stachel gezogen. Und deshalb werden wir auferstehen. Und jetzt noch das Vierte. Wie wirkt sich das auf unseren Alltag aus? Zwei Dinge nennt Paulus hier zum Schluss. Das Erste, seid, vielleicht übersetzt man besser, werdet. Werdet fest. Werdet unerschütterlich. Ich weiß nicht, wer von Ihnen öfter Bus fährt. In der Stadt fährt man ja noch öfter so Autobus, oder? Fahren Sie alle mit dem Auto, PKW, ja? Also ich fahre öfter Bus auf dem Flughafen. Und zwar werden wir entweder zum Flugzeug mit einem Bus gefahren oder manchmal wird man vom Flugzeug zur Flughalle transportiert mit dem Bus. Und diese Busse, die sind ein bisschen anders als andere, die haben fast nur Stehplätze. Und wenn Sie da nichts zum Festhalten finden, dann sind Sie zum Umfallen verurteilt. Je nach Fahrer, kann schon sein in der ersten Kurve. Manchmal erlebt man solche Fahrer. Kürzlich hatte ich so einen. In der Gemeinde in Korinth kannten viele, wenn es um die Auferstehung ging, keine Wahrheit, an der sie sich festhalten konnten. Die hatten wohl ihre Ansichten, und Paulus referiert ein paar von denen, aber halten sich im Bus mal an ihren Ansichten fest. Ja, das nützt gar nichts. Und so schwankten die Korinther hin und her. Und Paulus hat gleichsam in diesem gesamten Kapitel 1. Korinther 15 Stangen eingezogen und Haltegriffe eingezogen. Und was er jetzt hier zum Schluss sagt, ist: Haltet euch an diesen Wahrheiten fest. Dann seid ihr unerschütterlich. Zum Beispiel, wenn irgend so ein Spötter kommt und über die Auferstehung erzählt, dann seid ihr fest. Oder wenn das Leben schwer wird. Das Leben ist ja nicht leicht. Und am Ende geht es ja meistens so, dass es durch schwere Krankheit gekennzeichnet ist. Und das ist ja auch bei Christen so. Aber halte diese Wahrheiten fest. Die Hoffnung auf Auferstehung hat schon manchen aus totaler Verzweiflung herausgerissen. In manchen Ländern werden Christen verfolgt. Was hilft denn da? Was reißt denn da raus? Was hält denn da? Die Wahrheit der Auferstehung. Und es hat Auswirkungen auf eine Gemeinde. Kirchen, Gemeinden, die die Auferstehungswahrheiten aufgeben, verlieren ihre missionarische Kraft und werden zum Museum. Wir haben genügend Kirchen in Deutschland, die sind eigentlich nur noch Museum, aber nicht mehr Missionsstationen. Also das ist das eine. Seid oder werdet fest, haltet euch an diesen Wahrheiten fest. Zweitens, nehmt zu in dem Werk des Herrn, weil ihr jetzt nämlich wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn, wenn es keine Auferstehung ist, gibt. Ja, dann kann man besser Tomaten pflanzen. Da haben wir wissen etwas von, ja? Aber wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Ja? Aber wenn es eine Auferstehung gibt, dann ist Arbeit für den Herrn nicht vergeblich. Dann macht sie Sinn. Und dann sagt Paulus, dann nehmt auch zu in dem Werk des Herrn. Und dieses Wort, weil ihr wisst, oder Arbeit, dieses Wort Arbeit, da steckt im Griechen, da steckt Mühe drin. Also das ist nicht, dass manchmal ein bisschen was so in meiner Freizeit, was ich ein bisschen übrig habe, dann mache ich auch noch was für den Herrn, sondern das soll wirklich mit Mühe, mit Anstrengung auch verbunden sein. Manchmal fragt man sich ja, bringt das was, was ich für den Herrn tue? Ich sehe wenig Frucht. Ja? Vor 2 Wochen war ich in Russland wieder mal. Wir hatten dort eine KW-Schulung gehabt. Und dieses Mal war ich schon öfter in Russland gewesen, aber dieses Mal war ich in Samara. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemand was sagt. Das ist... Bitte? Das ist noch so anderthalb Flugstunden von Moskau Richtung Osten an der Wolga gelegen. Eine große Stadt. Und für mich war das Besondere, ich war vor 20 Jahren schon mal da. Damals war ich noch Pastor in Nürnberg, in der Gemeinde. Und wir haben damals, vor 20 Jahren, Hilfstransporte rübergeschickt nach Samara mit Kleidung. Wir haben ihnen Geld gegeben. Die haben damals überhaupt gar keine Gesangbücher. Die konnten dann Gesangbücher kaufen. Und das war schön, jetzt 20 Jahre später plötzlich etwas von dem zu sehen, was damals, ich sag mal so, gesät worden ist. Da kommt eine Frau zu mir und zeigt mir ihr Gesangbuch und sagt, das habe ich von den Nürnbrechtern bekommen. Und der Pastor sagte mir noch heute, sie haben so viele Gesangbücher damals kaufen können, noch heute, wenn jemand neu aufgenommen wird als Mitglied, bekommt er ein Gesangbuch aus dieser Lieferung da. Und dann erzählt er mir, ich war schon völlig vergessen, er sagt mir, du hast mir damals 1800 Mark gegeben. War damals viel Geld. Dann sagt er, und zwar, damit wir Fernsehpredigten anfangen konnten. Und das war der Startschuss und die sind bis heute, gehen die weiter. Immer noch predigt er im Fernsehen und das hat Auswirkungen. Die orthodoxe Kirche ist ja im Moment wieder sehr erstarkt und jetzt war da in der Nachbarstadt, also im Gebiet, wo diese Fernsehpredigten empfangen werden, war eine Bürgermeisterwahl. Und dann hat sich ein Baptist zur Wahl gestellt und die orthodoxe Kirche hat eine Schlammschlacht gegen den geführt mit allen möglichen Sachen, natürlich auch im Fernsehen und so weiter. Und trotzdem haben die Leute den mit 60% gewählt. Und er sagt, das ist auch eine Frucht von diesen Fernsehsendungen. Da haben die Leute nämlich gemerkt, dass Baptismus was anderes ist. Ja? Und das ist ja so im Grunde der evangelische Bereich in vielen Gegenden. Aber ein Beispiel hat mich vielleicht ganz besonders bewegt. Damals, wie gesagt, wir haben also Kleidung hingeschickt. Tonnenweise. Und dann war da eine Familie, die hatte viele Kinder gehabt. Und einer von den Jungen wurde auch eingekleidet. Und der war vielleicht so 10 Jahre alt. Und dann ging der zu seinem Freund. Und dann sagte der, guck mal hier, diese Hose und dieses T-Shirt, das habe ich in meiner Gemeinde bekommen. Willst du mal mitkommen? Und dann ist der Freund mitgegangen. Und der Freund ist öfter gekommen. Und der Freund ist zum Glauben gekommen in der Gemeinde. Vielleicht damals auch 10. Und dann hat er vor einigen Jahren Theologie studiert und ist heute einer der Pastoren in der Gemeinde. Und vor 2 Wochen hat er mich morgens im Gottesdienst übersetzt. Und er ist ein ganz schlauer Kopf. Er hat den ersten russischen Kommentar zum ersten Buch Mose geschrieben. Also es gab schon vorher auch andere Kommentare, die haben sie übersetzt, aus, was weiß ich, Englisch, Amerikanisch oder so. Und jetzt hat er den ersten evangelischen russischen Kommentar zum ersten Buch Mose geschrieben. Den haben wir ganz stolz gezeigt. Und ich denke, den hätten sie mir am liebsten geschenkt, wenn ich Russisch gekonnt hätte. Und da habe ich gedacht, unsere Arbeit war nicht vergeblich. Und ich denke, manche Frauen damals, die haben nur Kleider sortiert. Ja, wir wollten denen ja keine schlechte Kleidung. Die haben die sortiert, was wir da so angeliefert bekamen. Und ich weiß nicht, ob irgendeine von den Frauen sich überhaupt irgendwas gedacht hat, ob das wohl Frucht bringen könnte. Die haben einfach nicht mal den Gedanken gehabt, dass das Frucht bringen könnte. Unsere Arbeit in dem Herrn ist nicht vergeblich und wenn es auch nur Kleider sortieren ist. Wenn es für den Herrn geschieht, dann hat es Auswirkungen. Dann hat es Frucht. Ja? Das sage ich gerade denen, die vielleicht Hintergrundarbeit im Reich Gottes tun. Das ist nicht vergeblich. Das sage ich denen, die manchmal denken, ich sehe nichts, ich verteile vielleicht Traktate oder ich arbeite mit Kindern oder ich mache dies oder jenes, aber ich sehe nichts. Jede Arbeit für den Herrn soll ihre Belohnung haben. Manchmal, schon jetzt, manchmal, auf jeden Fall, an diesem Tag der Auferstehung. Jesus sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Also, So soll sich das auswirken, diese Auferstehungswahrheit, diese Auferstehungshoffnung. Zum einen, sie soll uns festmachen und zum anderen, sie soll bewirken, dass wir keine Mühe scheuen, keine Anstrengung im Dienst für den Herrn. Der Tag der Belohnung kommt, denn wir werden auferstehen. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, und jetzt danken wir dir so sehr dafür, dass du aus diesen herrlichen Wahrheiten kein Geheimnis gemacht hast, dass kein Geheimnis bis zum Ende geblieben ist, sondern dass du uns dieses Geheimnis schon jetzt offenbarst und heute Morgen ganz neu groß gemacht hast. Ach, schenk, dass wir von daher leben. Schenkt, dass unser Leben mit dieser Wahrheit im Hinterkopf, im Herzen gelebt wird, damit wir dich recht ehren, damit wir uns an dir freuen, damit wir uns über dich freuen und damit wir auch keine Mühe scheuen für dich. Herr, ich bitte dich hier für diese Gemeinde, dass du sie segnest, dass du ihr das schenkst, dass sie eine Missionsstation ist, die deine Wahrheit hier in Bonn und in der Umgebung verkündigt. Gebrauch uns, um deinen Namen groß zu machen. Schenk, dass noch viele andere auch die Augen geöffnet bekommen, damit sie die Schönheit deines Wortes erkennen. Wir danken dir noch einmal, Herr Jesus Christus, dass du für uns gestorben bist, dass du so ganz anders mit unserer Sünde umgehst, als es sonst in dieser Welt geschieht, dass wir sie bei dir abgeben dürfen. Und Herr, wenn jemand unter uns ist, der das noch nicht getan hat, dann bitte ich dich, dass du ihm auch dafür die Augen öffnest und das wirklich so ganz klar und deutlich machst, dass wir einfach zu dir kommen dürfen und dass wir einfach mit dir reden dürfen und bei dir unsere Schuld abgeben dürfen. Amen.
Amen.
So, jetzt singen wir noch einmal ein Lied. Ich denke, wir sehen sie, ne?
Thank you.